Vielen Dank fürs Einsenden all eurer Fragen. Die erste Frage an dich, Matthias, lautet: Was würdest du jemandem sagen, dem es überhaupt gar kein Anliegen ist, die Wahrheit zu finden, vielleicht weil es in seinem eigenen Lebensalltag angeblich gar keinen Unterschied macht?
Danke für die Frage. Ich würde im Grunde genau das sagen, was ich auch schon im Referat versucht habe zu sagen, nämlich, dass ich an der objektiven Wahrheit ganz bestimmter Dinge ein persönliches, existenzielles Interesse habe. Das kann man auch einfacher sagen. Ich habe eben nur dieses eine Leben und mir ist das Leben zu kostbar, als mich mit weniger als Meinungen zufrieden zu geben. Und natürlich stellt sich diese Frage umso anschaulicher angesichts der Grenzen des Lebens. Und das ist momentan ja deutlich, dass das Leben begrenzt und schutzlos ist. Ich würde das jetzt nicht zu sehr sozusagen ausnutzen. Das wirkt dann so ein bisschen unredlich, wenn man sagt, siehst du, wir haben es ja immer schon gesagt, das Leben ist begrenzt. Aber es stimmt nun mal. Und ich sage, zu einem nüchternen, erwachsenen Lebenskonzept gehört dazu, einzukalkulieren, dieses Leben ist begrenzt. Und sich zu fragen, was gibt mir eigentlich Hoffnung angesichts der Grenzen des Lebens? Und spätestens da reicht es nicht mehr, etwas zu finden, was sich vielleicht gut anfühlt, aber ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Angesichts des Todes hilft mir tatsächlich nur eine Wahrheit, die außerhalb meiner Person liegt und nicht nur ein Gefühl. Und ich glaube, vielleicht müssen wir uns trauen, solche Gespräche auch mal wieder mehr zu führen.
Eine Frage, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Wie gehst du damit um, wenn sich Menschen persönlich von der Wahrheit angegriffen fühlen, wenn du ihnen von der Wahrheit erzählst?
Ich gehe so damit um, dass ich versuche, so nett wie möglich davon zu erzählen und so deutlich wie möglich zu unterscheiden zwischen der Wahrheit, an die ich glaube, und mir als fehlbarem Menschen. Und das gehört ja gerade zu meinem Wahrheitsanspruch. Der Inhalt des Evangeliums ist ja nicht, dass ich so vorbildlich wäre, sondern dass Gott mich liebt, obwohl ich nicht vorbildlich bin. Und deswegen gehört es gerade zu meinem Wahrheitsanspruch dazu, dass ich auch von meinem eigenen Scheitern und meinen Fehlern rede. Das ist natürlich keine Entschuldigung, nicht dran zu arbeiten, aber das hilft, wenn man sich auf die Seite des anderen stellt, was die eigene Fehlbarkeit angeht und vor allem auch erstmal Verständnis äußert für seine Vorbehalte. Viele Vorbehalte, die Menschen haben gegen den Wahrheitsanspruch, bei näherem Hinsehen haben sie gar nicht so sehr mit den Inhalten zu tun, sondern der Art und Weise, wie man das präsentiert, wie man damit auftritt und auch mit Verwirrungen darüber, was eigentlich gesagt wird. Also ich verwende relativ viel Zeit darauf, zum Beispiel Menschen zu erklären, was ich unter Toleranz verstehe. Toleranz heißt, die Person zu achten und mit Wertschätzung ihr zu begegnen. Christlich gesehen ist das sogar noch unterbestimmt. Wir sind aufgerufen, nicht nur Menschen auszuhalten, sondern sie zu lieben, ihnen mit Liebe zu begegnen. Aber das heißt nicht, dass wir ihre Inhalte, ihre Überzeugungen mit übernehmen müssen. Und manchmal hilft allein diese Unterscheidung. Genau. Noch ein weiterer Anknüpfungspunkt, gerade in einem postmodern geprägten Umfeld. Es gibt Anknüpfungspunkte, die sind ein bisschen erstaunlich. Zum Beispiel, wenn man ironisch von bestimmten Dingen spricht, das ist ja sehr postmodern. Ironie ist eine Form der Distanzierung. Ich distanziere mich von etwas, was ich nicht zu ernst nehmen möchte. Christen können auch ironisch sein in Bezug auf sich selbst. Nicht in Bezug auf Jesus, aber in Bezug auf mich selbst. Und gesunde Selbstironie kann im Idealfall ein Zeichen von Demut sein, dass ich zeige, ich nehme mich nicht so ernst. Und das ist eine ganz erstaunliche Möglichkeit anzuknüpfen an dieses postmoderne Lebensgefühl. Kann ich also nur empfehlen, wenn ich darf.
Eine wissenschaftliche Frage, und zwar in den Natur- und Sozialwissenschaften gibt es Empirie. Aber wie kann man jetzt in der Theologie die Wahrheit bezogen auf Gott methodisch untersuchen?
Okay, große Frage. Also, es gibt keine Möglichkeit eines empirischen Nachweises christlicher Glaubenssätze, das schon. Aber es gibt die Möglichkeit einer empirischen Überprüfung bestimmter Teile christlicher Glaubenssätze. Also das ist das, was man in der Wissenschaftstheorie die Falsifizierbarkeit nennt. Es muss die Möglichkeit geben, das, was man glaubt, zu hinterfragen. Sonst wäre es ja immun gegen jede Kritik. Und eine Möglichkeit der potenziellen Falsifizierbarkeit ist das, was wir historisch über Jesus glauben. Also, dass er gelebt hat, bestimmte Dinge gesagt und getan hat, dass er von den Toten auferstanden ist. Wenn man mir mit guten Gründen nachweisen könnte, dass das alles nicht stimmt, müsste ich meinen Glauben in Frage stellen. Das haben schon viele versucht, ist noch keinem gelungen. Mein Zutrauen in die Historizität des Neuen Testaments ist über die Jahre eher noch weiter gewachsen. Aber das ist der Punkt, wo zu sagen, der christliche Glaube bewusst eine offene Flanke hat. Und das müssen wir auch zeigen. Positiv gibt es eine Reihe von Indizien, die dafür sprechen, dass die Überzeugung des christlichen Glaubens stimmen. Also es gibt ein Revival sogenannter klassischer Gottesbeweise. Man kann Gott nicht im strikten Sinne beweisen, aber man kann seine Existenz als überwiegend wahrscheinlich darstellen. Das ist das Feld von Apologeten wie William Lane Craig zum Beispiel, den ich sehr empfehlen kann. Das führt nicht zu einem strikten Beweis, aber das führt dazu zu zeigen, intellektuell redlich gesehen spricht eher mehr dafür, das zu glauben, als weniger. Es bleibt dann dennoch ein Vertrauen. Und das ist der Punkt. Es bleibt ein Vertrauensschritt, weil Gott uns nicht zwingt. Er zwingt uns nicht, an ihn zu glauben. Er zwingt uns auch nicht mit strikten Beweisen. Aber er wirbt um unser Vertrauen mit guten Gründen. Und deswegen ist dieses Vertrauen, sage ich immer, ein sehendes Vertrauen und kein blindes Vertrauen. Aber es gehört zur Natur der Sache, dass man es nicht im strikten Sinne beweisen kann. Man kann es aber als sehr plausibel nachweisen.
Da hakt die nächste Frage nochmal ein bisschen nach. Warum heißt es Glauben, wenn wir als Christen nicht an der Wahrheit zweifeln? Müsste es dann nicht Wissen heißen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich würde sehr gerne noch einen Vortrag darüber halten, aber ich habe so viel Zeit nicht. Also einer meiner großen Helden in der modernen christlichen Religionsphilosophie ist der Amerikaner Alvin Plantinga und der hat genau darüber ein ganzes Buch geschrieben. Das kann ich jetzt aber hier nicht vorlesen, inwiefern es für Glaubende legitim ist, die Glaubensgewissheit auch als Wissen zu bezeichnen. Denn bei näherem Hinsehen, das, was Wissen qualifiziert, wenn wir annehmen, unter der Voraussetzung, dass der christliche Glaube wahr ist, das ist natürlich die Voraussetzung, dann sind wir eben nicht nur alleine damit, diese Wahrheit anzuerkennen, sondern dann hilft uns Gottes Geist, sie anzuerkennen. Und dann kann dieser Glaube den Status von Wissen haben. Nicht im Sinne einer Gewissheit, die unerschütterlich ist, aber in dem Sinne, dass da etwas ist, das eine Verbindung schafft zwischen unserem Glauben und die Realität dessen, an das wir glauben. Die Verbindung liegt dann nicht nur in uns selbst. Das ist das Problem, jetzt wird es echt philosophisch, aber tut mir leid, das ist nur mal mein Feld. Ja? Das ist das Problem von Wissenstheorien, die keinen externen Faktor kennen. Die können Wissen immer nur als Qualität des Wissenden beschreiben. Wenn ich aber sage, es gibt einen externen Faktor, nämlich Gottes Geist, der das Vertrauen in mir bewirkt, dann gibt es eine objektive Verbindung zwischen mir als Glaubendem und der Realität dessen, woran ich glaube. Und dann hat das Ganze tatsächlich philosophisch gesehen die Qualität von Wissen. Das heißt nicht, ich glaube allerdings nicht, dass der Fragesteller das meinte, das heißt nicht, dass ich nicht zweifle, sondern das heißt nur, dass ich mit dem Zweifel dann ein bisschen entspannter umgehen kann und sagen kann, jetzt wollen wir mal schauen, woran genau zweifle ich da? Zweifle ich an den Inhalten von bestimmten Überzeugungen? Darüber können wir reden. Gibt es Argumente dafür und dagegen? Und das Ergebnis wird in aller Regel sein, nicht, dass ich meinen Glauben über Bord werfe, sondern dass ich meinen Glauben besser verstehe. Also ich kann mich ja in der Art und Weise, wie ich glaube, irren und korrigieren, undifferenzierte Gottesbilder hinter mir lassen und Gott besser verstehen. Deswegen ist Zweifel oft auch ein Motor im Erwachsenwerden des Glaubens. Davon unterscheiden würde ich aber einen rein emotionalen Zweifel, der gar nicht sich an bestimmten Gründen aufhängt, sondern der einfach nur das Gefühl bezeichnet, irgendwie stimmt es vielleicht alles doch nicht. Und C.S. Lewis und viele andere sagen, so einen gefühlsmäßigen Zweifel, über den muss man sich wundern, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Manchmal hat das schlicht damit zu tun, dass wir vielleicht nicht gut geschlafen haben oder so. Und dann muss man den ans Licht holen und überlegen, gibt es wirklich etwas, was meine Überzeugung in Frage stellt oder ist das nur so ein Gefühl? Und wenn es ein sehr hartnäckiges Gefühl ist, kann es helfen, andere Leute zu bitten, sprich mir doch mal bitte die Wahrheiten des Glaubens zu, an die ich eigentlich auch glaube. Ich zitiere an der Stelle immer gerne Dietrich Bonhoeffer. Man muss mindestens einmal Dietrich Bonhoeffer pro Referat zitieren. Der hat gesagt, der Christus im Worte des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Man kann die Schwester ergänzen, er hat das aber zu männlichen Theologen gesagt. Also der Christus im Worte des Bruders und der Schwester ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Deswegen ist es gut, wenn Brüder im Glauben sich gegenseitig die Glaubenswahrheiten hin und wieder zusprechen. Nicht als intellektuell neue Information, sondern als Vergewisserung.
Das nächste ist eine Frage, eine gesellschaftliche Frage, und zwar, wie diskutiert man mit Menschen über Wahrheit, wenn man sich nicht auf eine gemeinsame Beobachtungsgrundlage einigen kann? So Stichwort in Richtung Fake News, alternative Fakten.
Also das ist natürlich heute ein großes Problem. Also ein Problem, das ist ja vielleicht ein bisschen leichter, über eine andere Gesellschaft zu sprechen, der amerikanischen Gesellschaft, dass sie sich noch nicht mal über die Natur des Problems einigen kann an verschiedenen Stellen. Worin genau liegt eigentlich das Problem? Trotzdem ist es eigentlich aus Sicht der christlichen Evangelisation und Apologetik nichts Neues, dass ich immer wieder mit Menschen zusammenkomme, deren Grundlagen ich gar nicht teile und die teilen nicht meine Grundlagen und trotzdem müssen wir miteinander reden und wir fangen mehr oder weniger instinktiv bei den Überschneidungen an, die wir dennoch haben. Mit fast jedem Menschen treffe ich mich an bestimmten Punkten. Es gibt bestimmte Meinungen, die wir teilen. Und selbst wenn das nur eine Randfrage ist und mehr oder weniger instinktiv beginnen wir dort das Gespräch. Und das habe ich mir zur Methode gemacht, nach solchen Überschneidungen zu suchen. Also, wenn ich mit einem westlich geprägten Humanisten rede, da sind die Überschneidungen relativ groß, dann ist er zum Beispiel der Ansicht, jeder Mensch hat Würde, jeder Mensch hat Rechte, der Ansicht bin ich auch. Und dann frage ich ihn, woher weißt du denn, dass das stimmt? Und dann muss er ehrlicherweise sagen, das ist halt so. Oder er nennt mir ein paar Begründungen, die ich aber alle unzureichend finde, das könnte ich auch erläutern. Und ich würde sagen, ich glaube, dass das stimmt, weil jeder Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Aber in der Konsequenz sind wir uns einig und ich biete dir eine sehr viel robustere Begründung für unseren gemeinsamen Wert an. Also ich würde gucken, gibt es eine einzige Sache, die ich mit dem anderen teile, auch wenn es nur was ganz Kleines ist. Vielleicht, und es ist ja wirklich schwierig, mit Verschwörungstheoretikern zu reden, ne? Vielleicht ist es nur die Einsicht, die Mehrheit hat nicht automatisch Recht. Das stimmt ja. Die Mehrheit hat nicht automatisch Recht. Verschwörungstheoretiker machen daraus, die Mehrheit hat automatisch Unrecht. Wenn die Mehrheit etwas glaubt, ist das wahrscheinlich das Ergebnis einer finsteren Verschwörung. Das stimmt natürlich nicht. Das ist ein Fehlschluss. Aber zu sagen, es stimmt, wenn die Mehrheit der Menschen etwas glaubt, heißt das nicht automatisch, dass es richtig ist. Das sehe ich auch so. Ich glaube auch einige Dinge, die die Mehrheit der Menschen nicht glauben. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Mehrheit automatisch Unrecht hat. Aber wenn ich an dem Punkt versuchen kann, zumindest ein Gespräch zu eröffnen, dann ist schon viel gewonnen.
Wir bleiben mal noch bei den gesellschaftlichen Themen. Auch unter Christen gibt es oft starke Meinungsdifferenzen bezüglich mancher Themen, zum Beispiel Homosexualität oder Frauen als Predigerinnen. Inwiefern ist das kompatibel mit der einen Wahrheit?
Dass es unter Christen unterschiedliche Meinungen zu solchen brisanten Themen gibt, ist sehr kompatibel damit, dass Jesus die Wahrheit ist. Denn dass Jesus die Wahrheit ist, ist ja nicht deckungsgleich mit der Überzeugung, dass alle Christen in allen Fragen einer Meinung sind. Das sind verschiedene Kategorien. Das heißt allerdings nicht, dass es in diesen Fragen nicht auch richtigere und falschere Antworten gibt und wahre und auch unwahre Antworten. Das heißt nur, dass dadurch, dass ich zum Glauben komme, nicht alle Diskussionen über dieses Thema dann beendet sind, sondern dann fangen manche Diskussionen erst an. Gerade weil es mich interessiert, was denkt denn Jesus zu einem bestimmten Thema, fange ich an zu diskutieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es in diesen Fragen jeweils die richtigen Antworten gibt, von der Bibel her, von Jesus her. Ich sage nur nicht, dass ich immer automatisch, nur weil ich Christ bin, das alles schon weiß. Ich brauche das korrigierende Gespräch der Geschwister und wir müssen gemeinsam in der Bibel nachforschen und im Gespräch mit Jesus nachforschen, wie es sich denn verhält. Aber wir tun es ja gerade, weil wir dieser Wahrheit auf die Spur kommen wollen.
Genau. In der Bibel steht, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, was wir essen und was wir trinken sollen. Ist das nicht eine Unwahrheit bezogen auf Christen, die ihre Kinder aufgrund von Hunger verlieren? Mhm.
Total berechtigte Frage. Also es wird gerne unterschieden und ich halte diese Unterscheidung auch nach wie vor für stimmig in der Auslegung dieser Bibelstelle aus Matthäus 6, sorget nicht, zwischen dem Vorsorgen und dem sich Sorgen machen. Also das Vorsorgen ist richtig, also ne? Das können wir schon in der Josefsgeschichte zum Beispiel nachvollziehen, dass vorgesorgt wird, auch eine gesamte Gesellschaft, ein ganzes Wirtschaftssystem aufgrund kluger Vorsorge gerettet werden kann. Können wir heilfroh sein, wenn Menschen so etwas tun. Aber dass sich Sorgen machen im Sinne eines ständigen Kreisens um Dinge, die ich sowieso nicht kontrollieren kann. Also Angst vor der Zukunft, Sorge vor der Zukunft ist menschlich und wird auch nicht per se irgendwie als unchristlich dargestellt. Das ist ein ganz normales Phänomen, das die Personen der Bibel auch befällt, immer wieder. Die Frage ist nur, wenn man das dann in sich entdeckt, wie geht man damit um? Lässt man sich davon lähmen oder sucht man sich einen Fixpunkt, einen Orientierungspunkt, der hilft, damit umzugehen? Jesus sagt ja an einer Stelle, Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst. Das ist so. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, ich habe das letzte Wort. Und bis dahin wird noch sehr viel Schmerzhaftes passieren. Davon ist die Bibel voll und sie ist ganz realistisch. Und nirgends wird gesagt, dass wir über diese Schmerzhaft nicht trauern dürften oder würden. Sondern es wird nur gesagt, so schmerzhaft das ist, es hat dennoch nicht das letzte Wort, sondern Jesus hat das letzte Wort.
Gibt es einen Punkt in deinem Leben, an dem du an der Wahrheit, wie du sie definiert hast, gezweifelt hast?
Ja, immer wieder. Also Zweifeln gehört ja zu einem gesunden Glauben dazu. Und zwar habe ich mir gesagt, gerade weil ich glaube, dass Jesus die Wahrheit ist, muss ich jede kritische Anfrage, auch jede kritische Anfrage, die in mir selber entsteht, auch an mich ranlassen. Denn wenn er die Wahrheit ist, dann muss er sich im Gespräch mit solchen Anfragen bewähren. Und einzelne Punkte zu benennen, ist nicht ganz so leicht. Das sind eher bestimmte Fragen, mit denen ich zu tun habe, zum Beispiel die Frage nach dem Leid. Ich kann schon sehr viel dazu sagen, ich kann ganze Vorträge darüber halten, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung und vor allem aus der Erfahrung von Menschen, die mir lieb und wichtig sind, wenn die Frage an einen persönlichen herankommt, dann stellt sie sich nochmal ganz anders. Und ich habe schon halbe Nächte lang mich mal Gott beklagt über das Leid, das Menschen, die mir wichtig sind, erfahren und er scheint nichts daran zu ändern. Ich kann vom Kopf her dennoch sagen, wie ich weiterhin glauben kann, dass Gott auch im Leiden anwesend ist und dass er in der Ewigkeit eine andere Perspektive schenkt. Aber in der Situation selber kann ich jeden verstehen, der zweifelt. Und er ist in der Bibel mit diesem Zweifel auch zu Hause. Das ist erlaubt, solche Klagen bei Gott auszuschütten.
Die nächste Frage geht eigentlich an alle Christen allgemein. Und zwar, warum ist für so viele Christen das Thema Umweltschutz keine Wahrheit?
Also Umweltschutz kann ja keine Wahrheit sein. Es geht ja darum, ob es wichtig ist, die Umwelt zu schützen. Und dahinter steht die Frage, ist es wahr, dass der Klimawandel im Gange ist und menschengemacht ist und wir durch unser Verhalten, das ist damit gemeint. Tja, warum das so ist, es kommt darauf an, welche Christen man fragt, nicht wahr? Also ich kenne zum Glück hauptsächlich Christen, die das auch wichtig finden. Ich weiß, dass es Christen gibt, die das anders sehen. Da hätte ich so verschiedene Theorien, damit halte ich mich aber ein bisschen zurück. Also sagen wir mal so, wenn es in Richtung Verschwörungstheorie geht, also dass man da unterschiedlich sich positionieren kann auf dem politischen Spektrum, das finde ich für Christen selbstverständlich, dass sie nicht alle eine bestimmte politische Position ergreifen müssen. Das finde ich ganz normal. Aber wenn man so weit geht zu sagen, der ganze Klimawandel, den gibt es gar nicht, das ist eine Verschwörung von Klimawissenschaftlern weltweit, um die westliche Welt zu deindustrialisieren. Es gibt einzelne Christen, die sowas sagen, dann würde ich sagen, das ist eine Verschwörungstheorie und das ist auch nicht angemessen, unseren Verstand so zu gebrauchen, der Mehrheit automatisch mit Misstrauen zu begegnen. Das wäre auch ein Ausweis von einem beharrlichen sich sperren gegenüber ordentlich getriebener Wissenschaft. Also ich bin ja kein Klimawissenschaftler, ich bin auch kein Naturwissenschaftler. Ich muss mit dem Thema so umgehen, wie ich mit jedem Thema umgehe, von dem ich selber keine Ahnung habe. Ich muss mir überlegen, welchen Autoritäten vertraue ich. Und jetzt sagt mir die übergroße Mehrheit der Klimawissenschaftler, ganz normale Leute, unterschiedlichster Couleur, das ist gut begründet. Ich kann es sogar inzwischen selber nachvollziehen. Ich war vor kurzem in der Schweiz, ich kann sehen, wie die Gletscher sich zurückziehen. Und was ist denn wahrscheinlicher, dass eine weltweite Verschwörung im Gange ist? Oder dass wir eigentlich wissen um diese unbequeme Wahrheit, an inconvenient truth, nur sind wir zu bequem, uns zu ändern. Das Letztere erscheint mir viel plausibler.
Nochmal eher Richtung ins Philosophische oder Theologische gehend. Wahrheit ist nach allgemeinem Verständnis ein abstrakter Begriff. Ja. Wie kann man Wahrheit in Jesus Christus als Person dann denken?
Danke für die Frage. Genau so, dass man diese beiden Aspekte im biblischen Sprachgebrauch zusammenbringt. Nämlich der abstrakte, so hat er das genannt, ich würde sagen, das realistische Wahrheitsverständnis, das heißt, Wahrheit bezeichnet eine Realität außerhalb meines Denkens, auch außerhalb meines Sprechens, ist Zugang zu einer Wirklichkeit außerhalb von mir, die auch unabhängig von mir gilt. In der Philosophie nennt man das die Korrespondenztheorie von Wahrheit. Die feiert übrigens wieder fröhliche Urstände. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ja? Das ist die eine Seite und das kann man so in der Bibel auch finden, im griechischen Sprachgebrauch, zumindest Anklänge davon. Und der hebräische Sprachgebrauch heißt, Wahrheit bedeutet, Gott ist zuverlässig. Und beides kommt zusammen. Gott ist zuverlässig, aber wenn Gott zuverlässig ist, heißt das, dass bestimmte Sätze auch stimmen. Zum Beispiel, dir wird Vergebung zuteil im Glauben allein, aus Gnade allein, du kannst und musst nichts dafür leisten. Das ist Ausdruck der Vertrauenswürdigkeit Gottes. Gott hält seine Versprechen und es ist zugleich ein wahrer Satz. Und das würde ich immer versuchen zu zeigen, dass die Wahrheit von Sätzen für mich eine persönliche Bedeutung hat. Ich bin darauf angewiesen für mein persönliches Leben, dass das wirklich stimmt. Und dann ist es eben nichts mehr Abstraktes.
Wie wichtig ist es, die Wahrheit zeitgemäß zu vermitteln und wie verhindert man, dass sie dadurch nicht verfälscht wird?
Also natürlich ist es wichtig, die Wahrheit zeitgemäß zu vermitteln, wenn damit gemeint ist, ich spreche eine Sprache, die mein Gegenüber auch versteht und ich verwende Worte, die mein Gegenüber versteht, Bilder einer Sprachwelt. Das hat ja Jesus schon in seiner Zeit gemacht. Das ist unerlässlich. Und das, wie verhindert man, dass sie dabei missverstanden wird? Eine Garantie gibt es nicht. Aber die Lösung ist nicht, auf den Versuch zu verzichten. Denn wenn man auf den Versuch verzichtet, spricht man ja nicht eine zeitlose Sprache, sondern eine Sprache einer früheren Zeit. Also wenn man sagt, wir sollten nicht versuchen, in den Begriffen des 21. Jahrhunderts zu sprechen, dann verfälschen wir die biblische Wahrheit. Sprechen wir doch lieber in den Begriffen der 1950er Jahre. Das funktioniert nicht, denn das weckt Missverständnis. Was damals richtig verstanden wurde, kann heute anders verstanden werden. Es sind zwar die gleichen Worte, also die gleichen Phoneme, aber es ist nicht der gleiche Inhalt, weil er anders verstanden wird. Sprache ist ja ein dynamisches Geschehen. Wenn ich das Gleiche zu verschiedenen Leuten sagen möchte, muss ich es verschieden sagen. Und das Coole ist dabei, dass wir die Bibel haben, die selber eine ganze Reihe unterschiedlicher Formulierungen uns anbietet. 4 Evangelien, die den gleichen Jesus beschreiben. Und auch selber schon so eine Bandbreite, aber eine begrenzte Bandbreite an Ausdrücken uns zur Verfügung stellt. Und vor allem Stories, Geschichten. Geschichten kann man nacherzählen, auch mit anderen Worten, aber es sind die gleichen Abläufe und die gleichen Personen. Und diese Geschichten um Jesus transportieren diese Wahrheit, die er vermittelt. Deswegen werbe ich dafür, gerade im evangelistischen Gespräch, Jesus-Geschichten zu erzählen. Jeder Generation, nicht nur Kindern, auch Erwachsene freuen sich über gut erzählte Jesus-Geschichten.
Dazu passt vielleicht die Frage jetzt mit der Bandbreite an Deutungen im Neuen Testament. Was hältst du für die Wahrheit, wenn sich Aussagen in der Bibel widersprechen? Hilft da nicht eher ein realistischer, ein pragmatischer, relativistischer Ansatz?
Ich habe ja nicht gesagt, dass mein Wahrheitsanspruch bezog sich auf die Person Jesus und nicht auf die Bibel. Ich glaube, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, so steht es in den SMD-Richtlinien, oberste Autorität, vertrauenswürdig. Was das für die Wahrheitsgemäßheit jeder einzelnen Aussage in der Bibel heißt, das wäre nochmal eine Frage der Diskussion. Um mal an einem relativ harmlosen Beispiel das zu verdeutlichen. Wir haben diese 4 Evangelien, von der ich der Überzeugung bin, dass sie auf Augenzeugenberichte zurückgehen. Also, dass sie historisches Geschehen bis ins Detail hinein beschreiben. Augenzeugenberichte haben es dennoch an sich, dass sie in manchen Details ungenau sind. Und wenn man die 4 Evangelien nebeneinander legt, dann merkt man, dass sie die gleichen Geschichten manchmal leicht unterschiedlich beschreiben. Viele dieser Unterschiede kann man erklären durch unterschiedliche Perspektiven. Manchmal funktioniert das mit der Harmonisierung aber nicht mehr. Dann ist die Frage, wie viele Engel waren beim leeren Grab zum Beispiel? Und jetzt kann man versuchen, das immer noch zu harmonisieren. Es gibt Leute, die sind da auch relativ gut drin und ich bin auch dafür offen, da viel zu probieren. Selbst wenn am Ende aber rauskommt, da ist ein Widerspruch, der eine sagt, es waren 2, der andere sagt, es war 1 Engel, schließe ich daraus nicht, dass der biblische Bericht unwahr ist, sondern ich schließe daraus, Gott muss mich zu meinem Heil nicht darüber informieren, wie viele es waren. Aber er muss mich darüber informieren, dass das Grab leer war und dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und darin sind sich die biblischen Texte einig. Also in den Aussagen, die zu meinem Heil, für meinen Glauben und für ein gottgemäßes Leben nötig sind, glaube ich, dass die Bibel auch sachlich wahr ist. Und da, wo ich Spannung und Widersprüche wahrzunehmen meine, habe ich immer ein großes Vorschussvertrauen, dass die sich noch lösen lassen. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, beeinträchtigt das nicht mein Vertrauen in Jesus als den Mensch gewordenen Gott und die Wahrheit in Person.
Mit Wahrheit ist ja auch der Wahrheitsanspruch verbunden und in Zeiten von Toleranz wird das oft als intolerant erlebt. Wie kann man damit umgehen?
Man geht damit so um, dass man, wenn der andere dazu bereit ist, diesem Menschen mal erläutert, was eigentlich Toleranz bedeutet. Toleranz lässt sich herleiten von dem lateinischen Verb tolerare, das heißt so viel wie erdulden, aushalten. Ursprünglich, also vor allem von den französischen Aufklärern, die dieses Prinzip besonders betont haben, bedeutete Toleranz, ich habe eine Meinung, ich habe eine Überzeugung, die kann sehr entschieden sein. Ich kann sogar der Meinung sein, alle anderen irren sich. Aber ich kann es aushalten, tolerare, dass diese anderen Menschen ihre Meinung äußern. Und ich begegne ihnen mit Wertschätzung und Respekt. Das ist Toleranz. Das heißt, ich kann einen Wahrheitsanspruch äußern und tolerant sein. Solange ich demjenigen, der einen anderen Wahrheitsanspruch äußert, friedlich, freundschaftlich, mit Respekt begegne. Christlich gesehen ist das, wie gesagt, sogar unterbestimmt. Ich halte den anderen ja nicht nur aus, sondern ich bringe ihm aktive Wertschätzung entgegen. Also ich bin aufgerufen, ihn zu lieben. Aber jedenfalls ist es nicht intolerant, einen Wahrheitsanspruch zu äußern. Intolerant wird es dann, wenn ich den Wahrheitsanspruch äußere und andere Menschen als Personen abwerte oder sie gar unter Druck setze. Das wäre unethisch und es wäre auch unwirksam. Man bringt so niemanden zum Glauben. Niemand kommt zum Glauben unter Druck. Niemand kommt auch dadurch zum Glauben, dass man einfach nur die Lautstärke des eigenen Sprechens erhöht, sondern durch friedliches Werben, gute Argumente, vorbildliches Leben und so weiter. Paradoxerweise, und das gilt für jedes Gespräch über den Glauben, sind solche Gespräche oft besonders gut, wo ich selber hin und wieder einen Schritt zurücktrete und dem anderen auch mal Recht gebe und sage, das stimmt, da ist was dran und darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das kann eine große Hilfe sein. Aber nochmal, einen Wahrheitsanspruch zu äußern, heißt nicht, dass man intolerant ist. Intolerant würde man erst dann, wenn man anderen Menschen deren Recht bestritte, selber einen Wahrheitsanspruch zu äußern.
Wie bringt man Menschen davon ab, sich Fakten nach der eigenen Meinung zu suchen, sondern eher den Fakten zu folgen in der Bildung der eigenen Meinung?
Ich weiß nicht genau, wie man andere Menschen davon abbringt. Ich finde, es wäre schon viel gewonnen, wenn man sich selber davon abbringt, also selber über den eigenen Schatten springt. Wir sind ja nicht davor gefeit, uns in der eigenen Blase sehr wohl zu fühlen. Und deswegen habe ich es mir zum Beispiel zum Prinzip gemacht, auch mich aus Quellen zu informieren, die mir nicht so naheliegend sind. Also ich versuche jede Woche drei unterschiedliche Zeitungen aus drei unterschiedlichen politischen Lagern zu lesen, zum Beispiel. Und es gibt schon die eine, die mir am besten gefällt, aber ich, und es ist lustig, über die gleichen Dinge aus zwei verschiedenen Richtungen mal zu lesen. Und ich versuche, das aktive Gespräch zu suchen mit Menschen, die völlig anders ticken als ich. Also das will ich erstmal selber vorleben und dann kann ich anderen davon erzählen. Und dann habe ich vielleicht auch eher eine Brücke zu einem Menschen, der völlig anders tickt, weil ich ihn ein kleines bisschen verstehen kann. Ich habe schon mal testweise die Welt aus seiner Sicht wahrgenommen. Und dann vertraut er mir vielleicht auch eher, wenn es da irgendeine Gemeinsamkeit gibt. Wenn wir uns nur tribalistisch voneinander abgrenzen, also im Stammesdenken und sagen, der ist doof und der kennt sich ja gar nicht aus, das überzeugt auch keinen. Wechselseitige Verurteilung, also überzeugt keinen. Ich muss den einen Punkt finden, wo wir uns ein bisschen einig sind. Und dann kann ich versuchen, ihn zu öffnen für eine andere Sicht der Welt.
Ist es wahr, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb? Welche Argumente gibt es dafür, dass es wirklich so war und nicht nur der Erklärungsansatz von Paulus und anderen Menschen?
Okay, also es gibt eine ganze Reihe von Argumenten dafür. Die hängen damit zusammen, dass die Evangelien eben selber historisch sehr gut begründet sind, dass es Gründe dafür gibt, dass die Lehre von Jesus selber in den Evangelien sehr gut wiedergegeben wurde und Jesus in den Evangelien selber immer wieder Anklänge erkennen lässt, gerade an diesem Text aus Jesaja 53 vom leidenden Gottesknecht, und das ausdrücklich auf sich bezieht. Und es ist im Grunde kein Wunder, dass das erst in der Rückschau den Jüngern wirklich deutlich wurde. Also das eindeutige Verständnis trat bei den Jüngern erst im Nachhinein ein, logischerweise, weil sie das Kreuz erst einmal als eine Niederlage wahrnehmen mussten. Erst nach der Auferstehung merken sie, es war gar keine Niederlage, es war Teil des Plans. Deswegen tritt das vollständige Verständnis erst später ein und deswegen finden wir die voll ausformulierte Lehre vom Kreuz auch bei Paulus. Aber die Anklänge davon finden sich bei Jesus selbst. Ganz deutlich, wo er sich auf diese Texte bezieht. Und das kann man nur dann in Abrede stellen, wenn man das von vornherein für unechte Jesusworte hält. Aber das ist dann irgendwann ein Zirkelschluss, weil man nämlich dann sagt, wie die klassische kritische Forschung es gesagt hat, Jesus selber kann ja sowas gar nicht so gedeutet haben, weil das ja erst eine nachträgliche Deutung war. Also muss das eine nachträgliche Einfügung in der Evangelien gewesen sein. Aha, da sieht man, es wurde doch nachträglich eingeführt. Lustigerweise haben Texte der klassischen kritischen Forschung in den 1960er Jahren tatsächlich so argumentiert. Es ist aber methodisch hanebüchen, ist eins meiner Lieblingsworte. Hanebüchen ist es methodisch, das so zu machen. Wenn man dagegen den Texten zutraut, sie bewahren eine Erinnerung an etwas, was die Jünger damals noch nicht so ganz verstanden haben, erst in der Rückschau, dann ist es gerade plausibel. Da finden wir die Anklänge und bei Paulus dann die Ausdeutung.
Bleiben wir beim Thema Wahrheit und Religion. Ist es nicht überheblich, Menschen anderen Glaubens oder anderer Weltanschauungen zu versuchen, zu überzeugen oder zu missionieren? Schließlich glauben Sie ja auch, dass das, was Sie glauben, Wahrheit ist.
Ja, das stimmt. Überheblich wäre es dann, wenn ich Ihnen vorhielte, du glaubst deswegen an was anderes, weil du nicht so schlau bist wie ich. Oder weil du ethisch nicht so weit bist wie ich. Also wenn ich aus dem Überzeugungsversuch eine persönliche Bewertung machte. Wenn ich aber ehrlich überzeugt bin von der Wahrheit dessen, woran ich glaube, und das ist für mich eine Tautologie, wenn ich von etwas überzeugt bin, glaube ich auch, dass es wahr ist. Und wenn ich glaube, es ist gut für Menschen, das zu entdecken, dann wünsche ich jedem Menschen diese Erfahrung. Und dann werde ich friedlich dafür werben, dass sie diese Erfahrung machen und sich auf diesen Glauben einlassen. Wie gesagt, Menschen werden nur dadurch überzeugt, dass man friedlich, freundlich, demütig um sie wirbt und nicht sie anpredigt. Ich predige sehr gerne, aber anpredigen ist was anderes als predigen. Und das ist nicht überheblich. Wenn dabei deutlich gemacht wird, ich verbinde damit nicht irgendein Werturteil über deine Person, sondern ich glaube an eine Wahrheit, die ich entdeckt habe. Und ich wünsche, dass du dir diese Erfahrung auch machst. Übrigens hat jeder Andersglaubende ja das gleiche Recht. Jeder Andersglaubende darf versuchen, mich zu überzeugen. Das haben auch schon viele versucht. Ohne Erfolg. Aber sie dürfen das machen. Solange sie dabei wertschätzend sind, heiße ich das willkommen. Ich profitiere von diesen Gesprächen. Manchmal denke ich mir, ach, so fühlt sich das an, wenn jemand versucht, einen zu überzeugen. Was an dem Verhalten des anderen ist jetzt gerade hilfreich und was ist nicht so hilfreich? Das ist oft sehr, sehr, sehr wichtig für mich, in dieser Weise mal die Rollen zu verkehren. Aber wie gesagt, das ist nicht überheblich, überzeugen zu wollen. Die Frage ist, wie ich dabei mich selber verstehe.
Heute fiel schon öfter das Wort Verschwörungstheorie. Was unterscheidet denn den christlichen Glauben von so einer Theorie in seinem Wahrheitsanspruch?
Also, bei einer Verschwörungstheorie, also da verweise ich jetzt an das Seminar, der Kai Funkschmidt hat sich da reingedacht und der ist der Experte. Aber so viel ich darüber gelesen habe und meine zu wissen, würde ich sagen, typisch für eine Verschwörungstheorie ist, dass eine Reihe von Phänomenen, die unüberschaubar sind und eigentlich nicht auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden, mit einer geheimen Verschwörung eben erklärt werden. Also mit einem einzelnen handelnden Akteur oder einer kleinen Gruppe von Akteuren dahinter, die das alles verständlich machen. Und typisch für die Verschwörungstheorie ist auch, dass der Widerspruch gegen die Verschwörungstheorie in die Theorie eingebaut wird. Also wenn ich zu jemandem sage, der Corona leugnet, aber guck doch mal, es gibt doch die Fernsehbilder aus Italien und ich weiß von Leuten im Gesundheitswesen und so. Ja, das sagst du ja nur, weil dein Gehirn gewaschen wurde. Und bestimmt wurdest du auch schon bezahlt von und du hast wahrscheinlich nur die Staatspresse gelesen oder so. Also es wird dann prompt eingebaut. Und das ist beim christlichen Glauben nicht so. Also beim christlichen Glauben ist es nicht so, dass jetzt eine Fülle von Phänomenen auf einen Nenner gebracht werden und auf wenige menschliche Akteure zurückgeführt werden. Es wird nicht gesagt, eine Gruppe von Menschen ist dafür zuständig, dass das alles passiert. Auch die Macht des Bösen, von der in der Bibel die Rede ist, die wird ja nicht als Platzhalter für den Menschen eingeführt. Es wird nicht gesagt, damit kann ich all das menschliche Übel erklären, sondern es wird gesagt, diese Macht des Bösen gibt es auch, aber trotzdem sind Menschen individuell verantwortlich für das, was passiert. Und ich muss das nicht alles auf einen Nenner bringen. Und der Zweifel am christlichen Glauben wird nicht eingebaut in den Glauben. Es wird nicht gesagt, ja, natürlich musst du daran zweifeln, weil du auch Teil dieser Verschwörung bist. Sondern wer daran zweifelt und wer widerspricht, dem begegne ich als jemanden, den ich gewinnen möchte und nicht den ich beurteile oder gar aburteile. Das scheint mir doch ein großer Unterschied zu sein.
Wir haben noch eine ganze Reihe Fragen hier auf der Liste. Ich glaube, wir schaffen jetzt noch angesichts der Zeit, zwei Fragen zu nehmen. Dann hast du noch mal die Möglichkeit für einen Abschlussimpuls. Ja. Eine Frage. Wenn das Christentum so wahrheits- und wissenschaftsaffin ist, warum sind dann ausgerechnet die amerikanischen Evangelikalen die größten Unterstützer von Donald Trump?
Das ist eine Frage, bei der ich wirklich ratlos bin. Das tut mir leid, aber ich will mich an der Stelle nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Ich will hier kein politisches Statement abgeben, aber es ist in dieser Zeit fast unmöglich, es zu vermeiden. Also von denen, ich profitiere ja nach wie vor sehr, sehr stark von vielen Impulsen aus Amerika. William Lane Craig habe ich gerade genannt. Und da erlebe ich Leute, die immer sagen, ja, wir finden ihn ja auch nicht gut und so, aber er ist immer noch besser als die Alternative. Das kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber zumindest sagen diese Leute nicht, wir finden ihn gut und richtig. Erschreckenderweise gibt es allerdings dort auch Christen, die ihn gerade deswegen wählen, weil er so auftritt. Und das ist eigentlich eher was für Kulturforscher, die erklären können, was typisch für Teile der amerikanischen christlichen Kultur ist. Und da würde ich mich als Deutscher, als Mitteleuropäer lieber raushalten wollen. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Und jede Kultur neigt dazu, den christlichen Glauben, so wie er in dieser Kultur gelebt wird, auch zu überfremden und den christlichen Glauben von seinen eigenen Wurzeln zu entfernen. Und das ist in unserer deutschen Kultur bestimmt auch so, dass wir Deutschen uns so schwer tun damit, auf Besitz und Wohlstand zu verzichten. Das ist ja nicht Teil des Evangeliums, das ist Teil unserer Häuslebauerkultur. Und bevor ich da andere Kulturen kritisiere, würde ich mir erstmal an die eigene Nase fassen.
Wo wir gerade bei Kulturen sind, noch eine Frage in die Richtung. Gibt es ethische Wahrheiten angesichts der Feststellung, dass es in verschiedenen Kulturen verschiedene Vorstellungen von richtig und falsch gibt?
Ja, natürlich gibt es ethische Wahrheiten, wobei und die auch für alle Menschen gelten. Es ist immer falsch, ein menschliches Leben zu nehmen. Also die einzige Ausnahme, die ich mir denken könnte, wäre, um den Tod von Unschuldigen zu verhindern. Also als Nothilfe ist die eine Möglichkeit, die ich mir denken kann. Es ist immer falsch, Unschuldige zu quälen. Und viele andere Dinge sind immer falsch in jeder Kultur. Ich würde von solchen Wahrheiten unterscheiden wollen, das, was man Konventionen sind, aber das sind nicht im engeren Sinne ethische Wahrheiten, sondern eben Konventionen. C.S. Lewis zitiere ich immer gerne, er hat gesagt, zum Beispiel Bekleidungsvorschriften sind in Kulturen unterschiedlich. Was in unserer Kultur als schicklich gilt, ist in anderen Kulturen total unpraktisch. Was uns dort als zu leicht bekleidet gilt, gilt dort aber als völlig normal, weil es da nun mal wärmer ist als hier. Das sind aber nicht ethische Wahrheiten, die für alle Menschen gleich gelten, sondern Konventionen. Aber der Wert jedes Menschen, das Lebensrecht jedes Menschen ist keine Konvention. Und die gilt kulturunabhängig. Das ist ja auch gerade das, was hinter der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht. Die ist ja gerade in der Mitte des 20. Jahrhunderts erstellt worden, aus der Erfahrung heraus, dass einer ganzen Gesellschaft eingeredet werden kann, dass der Wert eines bestimmten Menschen oder bestimmter Gruppen von Menschen doch nicht so hoch wäre. Und aus dieser Erfahrung heraus hat man gesagt, jetzt wollen wir mal international festhalten, es gibt Werte, die stehen über dem jeweiligen nationalen Gesetz und auch über kulturellen Vorstellungen.
Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für das Einsenden all eurer Fragen. Jetzt nochmal die Bühne frei für dich für ein kurzes Abschlussstatement. Danke.
Es war vor etlichen Jahren, da war ich auf einem deutschen evangelischen Kirchentag eingeladen, in einem kleinen Podiumsgespräch irgendwo bei einer der kleineren Kirchentagsveranstaltungen, wo verschiedene Leute aus Kirche und Theologie zusammensaßen. Ich war damals Reisesekretär, da hieß das noch so, in der Studentenarbeit, also heute ist das ja Netzwerk, Hochschule SMD, aber es ist das Gleiche. Und wir wurden befragt über missionarische Impulse für Christsein heute. Und eine der Fragen, die so gegen Ende des Gesprächs gestellt wurden, war, jetzt sagen Sie doch mal alle, jeder von Ihnen, was fasziniert Sie denn am christlichen Glauben? Und ich sagte mehr oder weniger spontan, mich fasziniert ganz besonders, dass der christliche Glaube wahr ist. Und ich habe immer gesagt, wenn das Ganze wahr ist, dann verdient es jeden Einsatz und dann muss jeder davon erfahren. Die anderen kirchlichen Vertreter auf dem Podium wurden daraufhin nervös und sagten, ja, ja, schon, aber man muss ja die Wahrheit in Liebe sagen. Das hatte ich nicht bestritten, dass man die Wahrheit in Liebe sagen muss. Ich habe nur gesagt, dass der christliche Glaube wahr ist, dass Jesus die Wahrheit ist und dass es faszinierend ist, davon zu sprechen. Das heißt, wenn wir von ihm reden und wenn wir für ihn werben, dann sollten wir das und können wir das eigentlich nur so tun wie er, nämlich gewaltlos und schutzlos und selbstbewusst, weil sendungsbewusst. Gewaltlos und schutzlos, aber selbstbewusst, weil sendungsbewusst. Nicht, weil wir uns auf uns etwas einbildeten, sondern weil wir uns auf Jesus etwas einbilden. Und wenn wir von ihm reden und wenn wir für ihn werben, dann sollten wir das und können wir das am besten genauso tun wie er. So freundlich, so klug, so witzig, so leidensbereit und so überraschend wie er. Gerade in dieser Zeit. Und was dann passieren kann, das ist gar nicht auszudenken. Danke fürs Zuhören. Danke.
Vielen Dank, Matthias, für deinen Vortrag, dein Mithineinnehmen in dieses vielschichtige Thema und das Beantworten von allen Fragen.